Ja, grüße Sie, freue mich, dass so viele von Ihnen hier sind, sich das anzuhören, was ich zu erzählen habe. Vorab, ich bin ein bisschen erkältet, zusätzlich habe ich eine Pollenallergie. Das heißt, hier vorne ist die Splash Zone. also wie das bei Seaworld heißt. Der zweite Warnhinweis, letztes Jahr war ich, also dass ich dieses Jahr sprechen kann, ist ein großes Wunder für mich. Letztes Jahr war ich hier das erste Mal als Gast. Vorletztes Jahr wusste ich noch nicht mal, dass es sowas überhaupt gibt. Also ich beschäftige mich noch nicht sehr lange mit Mikrocomputern, über die ich heute Abend hier spreche, auf die Art und Weise, wie ich es jetzt tue. So, zur Eingrenzung. Wie man hier am Logo sehen kann, ich komme von der Humboldt-Universität Berlin, HU Berlin, vom Fachgebiet Medienwissenschaft und dort bin ich Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medientheorien bei Professor Dr. Wolfgang Ernst, der heute auch hier ist, vorne direkt links in der Smash-Show sitzt. Ich begleite dort ein Forschungsprojekt.
Das ist gut, was sagen Sie noch
selbst? Ja, achso, ich dachte, ich habe
einen Plakat. Und ja, mein Name ist. Es ist schön, das auch selbst zu hören.
Okay, also auch für die Hörer an den Podcasts. mein Name ist Stefan Wöltgen. Stefan Wöltgen von der Humboldt-Universität Berlin aus der Medienwissenschaft. Mein Forschungsprojekt lautet zur Archäologie des frühen Digitalcomputers in seiner Programmiersprache. Also im Prinzip genau das, was hier draußen steht, mit wenigen Ausnahmen. Vorab will ich ein bisschen was zu dem sagen, was wir da in Berlin machen und was vielleicht auch der Grund dafür ist, dass ich hier heute was erzählen darf. Also der Lehrstuhl für Medientheorien beschäftigt sich mit einer Form von Medienwissenschaft, die an Medien interessiert ist als technische Apparate. Das heißt, wir konzentrieren uns nicht so sehr auf das, was Medien uns zeigen, was das bedeutet, was sie uns zeigen, was das mit uns macht, im soziologischen Sinne, was sie uns zeigen. Also wir analysieren keine Filme und fragen uns nicht, ob Filmgewalt zu mehr Gewalt in der Gesellschaft führt, sondern wir fragen uns, ob wir vielleicht schon etwas am Apparat selbst sein könnte, das in gewisser Weise auf das, was wir wissen können und was wir nicht wissen können, einwirkt. Dazu untersuchen wir technische Medien, insbesondere technische Medien, die elektronisch arbeiten, aber eben auch welche aus dem vorelektronischen Zeitalter. Und ich in dieser besonderen Hinsicht den Mikrocomputer, der vielleicht sozusagen das avancierteste technische Medium darstellt, was wir zurzeit haben. Die Forschungsmethode nennt sich Medienarchäologie. Das hat ein bisschen was mit Archäologie zu tun, indem wir tatsächlich ausgraben. Wir graben allerdings nicht so sehr in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. Das heißt, wir fragen uns mit einem Blick auf die mediale Gegenwart und Vergangenheit, ob eine Geschichte von Medien tatsächlich so erzählt werden kann, wie sie erzählt wird, nämlich chronologisch, dass das eine auf das andere folgt, oder ob da nicht irgendwo auch Brüche zu finden sind, ob sich nicht irgendwo Dinge in Medien zeigen, die auf etwas hinweisen, das vielleicht erst in der Zukunft tatsächlich relevant wird, oder umgekehrt, ob nicht in heutigen Medien Dinge zu finden sind, die auf sehr archaische Schwimmstufen von Medientechnologien aus der Vergangenheit hinweisen. Was ein schönes Beispiel sind, ich habe es jetzt gerade mit Andreas Paul gesprochen, analoge Schaltkreise, auch in digitalen Geräten. Was ich hier heute machen möchte, um schon gleich einmal den Großteil von Ihnen zu enttäuschen, ich werde keine Schaltpläne zeigen, ich habe gerade schon gehört, zu Vorträgen hier gehören auch Schaltpläne, aber ich zeige wenigstens eine Platine. Was ich machen möchte ist, ich möchte Ihnen erzählen, was wir und insbesondere ich dort an der Humboldt-Universität in der Medienwissenschaft genau mache. Ich möchte vorstellen, welche Arten von Veranstaltungen wir dort haben, die vielleicht interessant auch für das Publikum hier sind. Und falls der eine oder andere von Ihnen mal in Berlin ist, fühlen Sie sich jetzt schon herzlich eingeladen, uns zu besuchen. Und insbesondere möchte ich Ihnen vorstellen, was ich mit den Studenten dort mache. Nämlich, ich bringe den Programmieren auf Homecomputern bei und warum ich das mache. So, also, langer Rede, kurzer Sinn. Die Medienwissenschaft in der Humboldt-Universität besitzt verschiedene Funktionsräume. Einer dieser Funktionsräume ist das Medientheater, das Sie hier sehen. Das Medientheater lässt sich tatsächlich also auch mit der ganzen Ausstattung, die wir sehen, so wie ein Theater aufbauen. Wir haben also richtig Ränge, auf denen Sie dann sitzen können, und vorne haben wir sogar mal eine Bühne, die wir aufbauen können. Aber warum heißt das Medientheater? Nicht nur, weil wir drei Videobeamer haben, sondern weil dort in dem Medientheater eben auch Medien zum Auftritt gelangen sollen. Also nicht nur Menschen sollen dort spielen, sondern wir wollen im Medientheater auch das Mediale der Medien zur Darstellung bringen, Medien selbst auftreten lassen. Zum Beispiel hat es vorletztes Semester dort eine kleine Assembler Live Codes Performance gegeben, von mir und meinem Kollegen. Da haben wir mal gezeigt, wie sozusagen in Echtzeit kleine Routinen programmiert werden können und was sie so zeigen. Er an der Computermusik und ich mit der Computergrafik. Dann haben wir den Funktionsraum des Medienarchäologischen Fundes. Das sind Kellerräume, die wir belegt haben und zur Verfügung gestellt bekommen haben. Eine relativ große Fläche. Wir haben dann ein Regalsystem eingebaut. Das ist eine Sammlung, die Professor Ernst über die Jahre hinweg angelegt hat mit Medientechnologien. Ich könnte jetzt noch weiter reinzoomen, aber das würde Sie unnötig erregen. Das sind also Artefakte von Radios, von Telefonanlagen und so weiter und so fort. Auch hier ist es herzlich eingeladen, wenn Sie in Berlin sind, vorbeizukommen, sich das mal anzusehen. Ich habe noch ein zweites Foto. Hier sehen Sie ein bisschen was, ne? Also wirklich vom Feldtelefon, ich weiß gar nicht von wann das ist, wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn nicht sogar aus der Zwischenzeit, bis hin zu Analogrechnern und hier DDR-Computer, kleine Dings-Computer und so weiter und so fort. Sehr viele Spiele und Bausätze, Elektronikbausätze, die als Kinderspielzeug ursprünglich gedacht waren, heute versuchen wir unsere Studenten damit zu spielen zu bewegen. Dann der dritte Funktionsfeld ist das Signallabor. Da bin ich im Wesentlichen tätig. Dort ist unsere Sammlung von funktionierenden Mikrocomputern. Was Sie hier sehen, ist ein Aufbau, den ich gemacht habe zur Vorbereitung dieser Sitzung. Also der CPC hier vorne nicht, der hatte andere Gründe, aber hier hinten sehen Sie den Memotech, der da draußen steht und da ganz hinten den Mephisto bzw. Enterprise Computer. Im Signallabor findet meine Lehre statt, ich hatte es schon gesagt. Die Mikrocomputer, die dort stehen, sind alle einsatzbereit. Also wir haben eine große Anzahl von 8-Bit- und 16-Bit Mikrocomputern sowie Spielkonsolen und auch, wie Sie hinten noch durchschimmern sehen, ein paar Macs, auf denen Emulatoren laufen, die dann von einem Server gefeedet werden mit Spielroms, mit Programmiersprachen und so weiter und so fort, dass man also all das ausprobieren kann, auch wenn nicht nur Originalgeräte da sind. Zusätzlich haben wir 30 Netbooks, auf denen auch diese Emulatoren installiert sind, sodass die Studenten immer die Möglichkeit, keine Ausreden haben, mit Computern zu arbeiten. Zusätzlich im Signallabor, man sieht es nachher noch ein bisschen besser, haben wir ein bisschen Messtechnik. Also hier ist ein kleiner Lehranalogcomputer, da ist für eine Lehrveranstaltung eine Computergrafik drauf gesteckt, hier Oszilloskope und verschiedene Frequenzmessgeräte und so weiter und so fort. Hier vorne habe ich gerade ein IBM 5051 heißt die, glaube ich. 5155. Das versucht wieder zum Leben zu erwecken, ist mir nicht gelungen. Vielleicht kriege ich von dem einen oder anderen hier noch einen Tipp, was ich da noch genauer tun muss. Auf der anderen Seite sehen Sie Analogcomputer, da werde ich nachher noch ein bisschen was darüber erzählen. Wir haben, also Herr Reinz hat ein großes Interesse an analoger Rechentechnik und hat so also einige Analogcomputer besorgen können. Unter anderem hier ein Telefunken TA42.
Was ist das so? 742.
TR-742, der also voll funktionstüchtig ist, den wir aus, von der TU bekommen haben, vom ehemaligen Kernforschungszentrum, das Sie dort hatten, oder das, wie ist das denn genau? Also in der Richtung, ne? Also, und dort haben wir also auch schon Experimente mitgemacht, auch mit den Studenten zusammen, und das waren auch sozusagen die Protagonisten eines Workshops, von dem ich dann gleich noch erzählen werde, nämlich der Workshop, Think Analog, den spreche ich mal. Ja, und zu den Veranstaltungen im Medientheater findet ein wöchentliches Kolloquium statt. Medien wie Gemeinden heißt das, dort wird unser Medienbegriff quasi zur Aufführung gebracht und diskutiert. Wir hatten vor kurzem von einem Kollegen von der TU, Henry Westphal, der hat einen voll diskret aufgebauten Tischrechner hergestellt, hat da ein bisschen Geld investiert und hat das mitgebracht, hat uns dann erzählt, wie er den gebaut hat, wie er die Assemblersprache dafür entwickelt hat und so weiter und so fort. Wir konnten sie dann noch alle ausprobieren, uns versehentlich in Filme. Ja, nee, nur darf man eben nicht.
Und heißt auch nicht.
Ja. Das ist so an der Netzteilseite. Aber nur so als Beispiel, also das machen wir da regelmäßig, dass wir die Sachen dort ausstellen, wie gesprochen wird. Ich selbst habe im Moment auch eine Vortragsreihe dort, wo sowas dann auch ausgestellt wird. Ja, das ist der Workshop, von dem ich gerade schon gesprochen habe, den hatten wir im letzten Jahr im Frühjahr. Think Analog. Sie können selbst lesen. Wir haben den Workshop unterteilt in den theoretischen Teil, in dem Vorträge über die Frage, was wie aktuell das Analoge denn überhaupt ist. In der Gegenwart. Dann hatten wir einen Teil Rechnen, Hören und Sehen. Das war, da kam zum Beispiel Kunst zur Aufführung, die mit Analogcomputern gemacht wurde. Wir hatten jemanden da, der hat sich als Jugendlicher ein analoges System gebaut, mit dem er so ein bisschen Schuhfiguren projiziert hat. Das ist mittlerweile ausgefeilt, mittlerweile ist es 3D-fähig mit drei verschiedenfarbigen Lasern, die er sich aus China importiert hat. Dann haben wir einen Synthesizer zur Ausleihe bekommen von einem der wichtigeren Medienwissenschaftler bei uns in Berlin, Friedrich Kittler, vielleicht einer oder andere schon gehört, der in den 70er Jahren sich für analoge Klangerzeugung interessiert und hat sich selbst ein Formant-System gebaut. Und am dritten Tag, das war besonders spannend, der Praxisteil, da beschäftigte wir uns dann mit den drei Analogrechnern, die bei uns im Signallabor stehen, um dort zum Beispiel analoge Schaltung zu implementieren, Differentialgleichungen, da hatten wir so ein Räuber-Beute-Schema gesteckt, um zu gucken, wie Simulationen in Echtzeit ablaufen. die MEDA ist auch zum Einsatz gekommen, die sind leider ein bisschen rechenschwach, also die meisten der rausgezogenen Module sind halt defekte Operationsverstärker, aber ein paar haben noch funktioniert, zumindest so, dass wir hier in der vernünftigen Trigonometrie, also einen Oszillator stecken konnten. Nur das als Beispiel, das ist eines der fünf, die nicht verwackelt waren, die haben wir mitgebracht. Wo wir uns mit beschäftigt haben, ich und eine Studentengruppe, war auf dem 742er ein altes Computerspiel zu installieren, nämlich Tennis for Two. Und das haben wir genauso gemacht, wie das Higginbotham damals gemacht hat. Der hat sich die Beispielschaltung aus dem Handbuch seines Analogrechners genommen. Das war so eine Ball- und Kastenspringschaltung und hat die so modifiziert, dass er die Kastenwände sozusagen beliebig verrücken konnte, sodass der Ball dann abfällt, wenn man auf den Träger drückt. Und so haben wir das dann auch gemacht. Wir haben also das aus dem Telefonradprogramm modifiziert, haben das, wo es nicht mehr war, wir hatten leider nicht genügend Operationsverstärker, um das Tennisfeld zu generieren. Ich hatte dann zwar schon die richtige Rechenschaltung und auch die mathematische Gleichung, die ein Tennisfeld ergibt, aber wir konnten es nicht mehr implementieren und sind die Operationsverstärker ausgegangen. Und nach der reinen Lehre wollten wir jetzt nicht auch noch einen zweiten Analogrechner daneben stellen, der nur für das Tennisfeld zuständig ist. Zumal die Bruchkanten dabei dieser Betragsfunktion nicht so sauber waren, wie sie jetzt hier auf diese Folie gemalt haben. Komme ich mal zur Lehre. Im Signallabor finden, wie gesagt, alle Seminare statt. Ich habe angefangen dort im Winter 2011, 2012 mit dem Forschungsprojekt und mir war es gleich ein wichtiges Anliegen, weil das auch ein Kriterium der Stellenausschreibung war, dass programmiert werden soll. Du sollst nicht programmieren können, als eines der Vorgaben der Medienwissenschaft. Und weil ich nun aus meiner eigenen Jugend programmieren konnte, aber eben nur Basic, habe ich aus der Noten gut gemacht. Mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr als Basic. Habe aus der Noten eine Tugend gemacht und habe gesagt, das ist eine gute Lehrsprache, an der man auch einiges zeigen kann, sowohl was die geschichtliche Entwicklung von Programmiersprachen angeht, als auch die Frage, wie Programmiersprachen auf Rechnersysteme gebracht werden, bis hin eben zu fragen, was ist Maschinennähe, was ist Problemnähe und so weiter und so fort. Ich habe angefangen mit Bachelor- und 1-Kursen, das sind Kurse, für die die Studenten gezwungen werden, die zu belegen, deswegen mussten wir zu den letzten drei Semestern die Studenten bei uns Modul 1-Kurs belegen und Basic lernen. Nicht immer zur Freude, aber manchmal, wie ich Ihnen gleich auch erzählen werde, zur großen Überraschung, habe angefangen, einen Kurs über Computerspiele. Da haben wir ein Computerspiel selbst geschrieben und nebenbei, und das ist der Sinn von Medienwissenschaft, wir wollen ja keine Programmierer ausbilden. Genau, an der Philosophischen Fakultät wollen wir keine Programmierer ausbilden, sondern wir wollen die Verbindung herstellen zwischen dem, was Programmierer können und zu dem, was Leute von der Philosophischen Fakultät können. Das heißt, wenn wir Computerspiele programmieren, dann lernen wir gleichzeitig etwas über Spieltheorie von John von Neumann bis in die Gegenwart, über Fragen von künstlicher Intelligenz, die sich in Spielen wiederfindet, bis hin zur konkreten Computergeschichte und den Programmiersprachen und so weiter und so fort. Das ist, wir versuchen, das situativ einzubetten in einen theoretischen Kontext. Und das Programmieren soll sozusagen die praktische Anwendung dieser Theorie sein. Hier sehen Sie ein Beispiel aus einem der Kurse, die ich danach gemacht habe. Also hier das Shannon'sche Abtast-Theorem, dargestellt an einer kleinen Sinusfunktion, die wir dann halt verschieden frequent abgetastet haben, um zu gucken, wann kommt denn wieder eine Sinusfunktion raus. Sie kennen das ja alle. Man braucht mindestens doppelt so viele Abtastpunkte, damit das genauso aussieht wie vorher. Nur als eine kleine Computergrafikaufgabe, ne? Die eingebettet war wiederum in die Frage, wie entstehen Schwebungen und Interferenzen zwischen zwei verschiedenen nah beieinander liegenden Frequenzen, sowohl im akustischen als auch im optischen Bereich. Einfache Folien ausgedruckt mit Kreisen, die man so übereinander über MOVED-Projektor zieht und schon kann man zeigen, was ist denn eigentlich der Moiré-Effekt und wie lässt er sich theoretisch beschreiben und was hat Shannon damit zu tun. Also solche Sachen sind das dann. Das Ganze nicht nur digital, sondern eben auch analog. Hier ist eine Lisa Joux-Figur gesteckt, ich hatte vorhin schon darüber gesprochen, auf einem Oszilloskop, das ich gewonnen habe. Also ich habe ein Preisgeld für gute Lehre bekommen und habe dann von der Hälfte des Preisgeldes dieses Oszilloskop gekauft. Sie sehen, das ist zweistrahlig und XY-fähig, sodass man also auch tolle Grafiken mitmachen kann. Und wir haben dann hier diese Lisa Joux-Figur gesteckt. In dem Computergrafikseminar. Das haben die Studenten dann nur verstehen müssen, warum ich das gemacht habe. Die mussten das nicht selbst können. Das sind ja Bachelorstudenten. Was? Ich bin ein bisschen bekannt für das für Erlebnispädagogik. Ich habe dann jemanden eingeladen, eben besagt, Benjamin Halversberg, der auf dem Analogcomputer-Workshop schon seine Lisa-Joux-Maschine mitgebracht hat. Und der hat die dann auch nochmal mit in mein Signallabor gebracht. Und hat eine Projektion gemacht, und zwar einmal sozusagen das fertige Lisa-Joux, das Sie oben in grün sehen, und dann aber auch die Funktionen nochmal unten präsentiert und gleichzeitig auf dem Monitor da eine Fernsehshow, die er mal irgendwie für eine Ausstellung gemacht hat mit esoterischer Tangent Dream Musik. Und Benjamin Halsberg ist nun jemand, der ist zwar Künstler, aber doch eigentlich Ingenieur. Das heißt, er zeigt seine Kunst immer, erklärt aber auch gleichzeitig so viel darüber, dass wir dann im Anschluss hätte gleich selbst machen können, wenn wir so einen Generator wartet. Und wie gesagt, der baut diesen Generator immer weiter aus, mittlerweile ist der 3D-fähig. Das ist also auch eine der Sachen, die wir dann im Computergrafik-Seminar gemacht haben. Das Seminar, das ist das, wofür ich ausgezeichnet wurde für das Konzept, das hieß 8-Bit Retro-Computing im Direktkontakt, auch wieder ein Modul 1. Das ist jetzt eine besondere Session, ich habe das dann so gegliedert, dass wir uns mal, also die Studenten, die Idee des Seminars war die, die Studenten mussten sich in 2er- bis 3er-Gruppen zusammentun, jeder durfte sich eine Plattform aus dem Regal aussuchen und musste dann ein halbes Jahr lang über diese Plattform lernen, was es zu lernen gab, was möglich war, also die historischen Fakten, wie das technisch aufgebaut ist, wie man das programmiert und so weiter und so fort, immer in den Originalgeräten. Mit allen Fairnessen, die es da gab, also ich bin mittlerweile die Texas Instruments 99
für heute noch.
Aber die beiden Damen, die das gemacht haben, die sehen Sie gleich noch genau im Bild, die sitzen heute wieder in meinem Kurs. Das heißt, man muss sozusagen durch diese harte Zeit gegangen sein, um das wertschätzen zu können. Aber nichtsdestotrotz, da waren noch Leute dabei, also die Schneidergruppe, von denen haben sich zwei während des Seminars selbst noch ein Schneidergerät in mir geschossen. Also das multipliziert sich sozusagen. Ich habe dann irgendwie einen Artikel gehabt, wo ein Tau-Magazin letztens Studenten im 8-Bit-Fieber. Das fand ich witzig. Dass es das immer noch gibt. Also es war jetzt aufgebaut, diese Gruppe musste sich ein halbes Jahr lang mit dem Computer beschäftigen, musste in einem Referat ihr Gerät vorstellen. Das Paradigma war, sie haben dieses Gerät zu Weihnachten geschenkt bekommen und kein anderer außer ihnen hat das, also versuchen so das Beste daraus zu machen. Und ich habe denen dann halt Hardware und Software zur Verfügung gestellt und aber eben alles nicht auf die Vergangenheit bezogen, sondern eben auch mit den Dingen, die heute möglich sind. Also auch die ganzen SD-kartenfähigen Ersatzlaufwerke, die es da gibt und modernere Technologien angeschlossen, Emulationen kennengelernt, also welche Emulationen gibt es für mein System, bis hin zu der Frage, welche Nusergruppen sich heute noch damit beschäftigen. Wir sind in verschiedene Foren gegangen und haben Leute gefragt, aus der KC-Gruppe gab es da sehr interessante Erfahrungen. Das ist eine sehr aktive Gruppe von Nutzern auch heute noch. Und das, was ich jetzt derzeit mache, also hier sind es nochmal, genau, das sind die beiden TI-Damen, die sind immer noch amüsiert, obwohl sie nicht mitspielen konnten. Also ich hatte halt eine Spielmodule, und auch bei der ganzen Computergrafik, Computergrafik-Session, da durften die dann Kaffee trinken gehen. Es ist ja nicht unmöglich, auf die TI-Computergrafik zu programmieren, aber nicht unter Basic. Also, und das war eben der Hintergrund, dass es auch Basic gelernt werden sollte. Was ich jetzt, also das habe ich irgendwann vorgerufen, als ich das Seminar verlassen habe, und weil er sich kreativ betätigt, muss ich dann mal fotografieren, das fand ich nett. Also, was ich jetzt mache, ist für dieses Semester ein Kurs, der nicht mehr ein Anfängerkurs ist, sondern ein fortgeschrittener Kurs, Modul 3, Mediengeschichte über Strings. So, also hier muss ich erklären, was das ist. Und zwar wollen wir Zeichenkettenverarbeitung und Bearbeitung mit Basic kennenlernen. Und gleichzeitig aber auf ein Problem orientiert, nämlich, wie Sie alle wissen, in 3 Jahren wird ELISA 50 Jahre alt. Und wir haben uns vorgenommen, wir schreiben in Basic ein eigenes ELISA, so einen kleinen Parser, und wollen also peu à peu die Programmiersprache so kennenlernen, aber auch gleichzeitig die Geschichte von ELISA, die Geschichte von SLIP, ne, dieser Programmiersprache, die Weizenbaum da kreiert hat, und alles, was damit zusammenhängt, was ist künstliche Intelligenz, natürlich nochmal Turingsfrage, so können wir Maschinen denken. Diskutieren und dann aber eben schön weiter programmieren, bis wir dann unseren Parser fertig haben und wir ein eigenes ELISA haben. Das mache ich also jetzt derzeit in diesem Semester, der Gruppe ist etwas kleiner, wie gesagt, die Texas Instruments Studenten sind dann mit dabei. Mit den Masterstudenten, die müssen diesen Modul 1 Kurs nicht belegen, das heißt, sie können sich von vornherein andere Seminare suchen als meine. Dennoch finde ich immer großen Zuspruch, gerade weil wir relativ wenig Lehre, also wir können in jedem Modul nicht beliebig viele Veranstaltungen anbieten, und wenn dann mal nur eine pro Modul da ist, dann hat man dann doch den Kurs relativ voll, das ist sehr schön. Und ich habe letztes Semester mit den Studenten gemacht, die Geschichte des Mikroprozessors. Das klang wahrscheinlich irgendwie verführerisch, was Historisches zu lernen, aber auch da haben wir uns die Mikroprozessorgeschichte an den Artefakten angeguckt, also von dem vom Übergang der Minicomputer bis hin zu den ersten 4-Bit voll integrierten Mikroprozessoren. Jede Gruppe musste sich wieder eine Gruppe Gruppenarbeit, um Mikroprozessor raussuchen, die genau kennenlernen, auch seine Assembler-Sprache kennenlernen, was sind die Besonderheiten in der Programmierung, wie wurde der implementiert. Und wir haben dann so peu à peu die Geschichte des Mikroprozessors von, man kann sagen, 1971 bis 1979, also bis zu den ersten wirklich guten 16-Bit-Prozessoren durchgehechelt und haben aber auch immer zwischendrin versucht, ein bisschen Praxis zu machen. Das heißt, ich habe versucht, den allgemeinen Aufbau eines Computers zu erklären und auch den speziellen Aufbau eines Computers. Was Sie hier sehen, ist ein CPC geöffnet. Das war ein Experiment, was wir machen wollten. Wir haben dann, ich habe zwischendrin so eine 4-Block-Sitzung, wir lernen jetzt den 80er-Sender, und zwar wollen wir schauen, wie der Arithmetik macht. Das heißt, der Z80 kann addieren und subtrahieren, das wissen Sie alle. Was er nicht kann, ist dividieren und multiplizieren. Das kommt Prozessoren vorher schon. Warum die Leute bei Siebock das nicht eingebaut haben, weiß ich nicht. Ich habe vergessen, mit dem, der schreibt Antworten auf E-Mails, dann kann ich probieren. Also schreiben Sie mal für den Empfänger eine E-Mail und der antwortet drauf, aber die Frage hat sie nicht beantwortet, weil das nicht implementiert war. Wie auch ein, zwei andere Fragen nicht, wo ich glaube, dass er die Absicht nicht überlesen hat. zum Beispiel die Frage, ob illegalen Rittern, die nicht dokumentiert wurden, ob kurz ist 80, die ja nun wirklich umfangreiche Funktionen freischalten, ob die vielleicht was damit zu tun hat, dass es Kopierschutzanforderungen von der Industrie gab. Ne? Sie wissen ja, dass man illegal auch kurz ist, auf Kopierschutzzwecke eingesetzt hat, aber das ist ein anderes Thema. Also hier haben wir versucht, dann so eine Arithmetik zu programmieren, eine Multiplikation durch eine einfache Schleife und wollten mal schauen, wie es denn, also wie stellt sich das, weil der Computer eben keine Symbolmaschine ist, auch wenn das so aussieht, sondern eine Signalmaschine, die mit Spannungen arbeitet, wie sieht das denn eigentlich im Inneren des Computers aus, wenn der multipliziert? Und wir haben dann einfach mal einen Logikanalysator an den Datenbus gehängt und das mal ausgemessen, was passiert, wenn der multipliziert. Also das, damit auch ein ganz praktisches Gespür dafür entsteht, was macht ein Computer eigentlich? Es gibt aber auch Lehrveranstaltungen, die sind rein freiwilliger Natur, das sind Workshop-artigen Charakter. Da gebe ich, seit ich dort bin, donnerstags abends einen Assembler-Kurs. Ich konnte doch noch keinen Assembler, als ich das Plakat gemacht habe. ich habe mir das sozusagen peu à peu selbst beigebracht und das ist nicht die schlechteste Art und Weise, gezwungen zu werden, etwas zu lernen, indem man das anderen Leuten beibringen muss. Während lernen wir, es ist so schön, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich kann mir nur vorstellen, dass ihr das auch so gemacht habt. Wir machen seitdem regelmäßig einen Assembler-Kurs, nur dieses Semester nicht, da erzähle ich gerne was zu. Wir haben erst zwei C80-Kurse gemacht, dann 6502, also die C80-Kurse waren rein didaktisch aufgebaut, wir lernen das Inventar des Prozessors kennen und schreiben mal kleine Programme und gucken, wie die funktionieren. Und dann habe ich einen 6510-Kurs auf dem C64 gemacht, den habe ich umgekehrt aufgezogen, wir brauchen existierende Programme, um selbst ein Spiel damit herzustellen. Und das hat fast noch besser funktioniert, weil man dann sozusagen im Anwendungsfall Assembler programmieren lernt. Und wir haben es tatsächlich geschafft, innerhalb eines Semesters ein ganz rudimentäres Abschießspiel. Nach der Vorgabe, die Vorgabe war so ungefähr, wir wollten das Problem haben, das Norbert Wiener hatte, als er in Algorithmus entwickeln musste, um Flugzeuge zu treffen, die noch gar nicht da sind, wo die Kanone hinziehen. Ne? Also so ein Schießspiel, wo sich Projektil und Kanone übertreffen müssen. Projektil und Flugzeug übertreffen müssen. So was haben wir programmiert und hier mit so einem kleinen Hintergrund. Wie gesagt, es funktioniert, es sieht nicht gut aus, deswegen habe ich es ja mitgebracht, aber es funktioniert. Nächstes Semester mache ich einen Assembler-Kurs über den Signetics 2650. Dankenswerterweise habe ich eine ganz, ganz tolle Platine von Herrn Reinhard Brandt kaufen können. Der hat da noch einige von, Selbstbaucomputer, Einpartienrechner auf 2650-Basis. Die haben seinen Schülern in der 11. Klasse, haben die Informatikunterricht, da mussten sich erst Computer bauen und wieder programmieren lernen. Bis 2009 hat er diese Kurse gegeben im Gymnasium. Und der verkauft jetzt bei eBay, hat noch ein paar. Ich habe einen gekauft und wir wollen ein bisschen 2650 entwickeln und mal schauen, es gab eine Spielkonsole, die Interton VC 4000, haben Sie vielleicht auch mal gehört, die auf dem System läuft, ob es nicht vielleicht möglich ist, oder überschreite ich im Moment meine Kompetenzen, mal eine Multirom oder vielleicht sogar einen SD-Karten-Rom für diese Konsole zu bauen, für die es noch keins gibt, damit vielleicht auch mal da eine Homebrew-Szene entstehen kann. Das heißt, da geht dann sozusagen, die Aufgabe des Assembler-Kurses wird sein, eine Menüstruktur zu programmieren und das so zu bauen, dass man dann so Multicard-Rom entwickeln kann, mit denen die Konsole umgehen kann. Das ist ein Screenshot. Ah ja, wir haben, wie hat einer der Teilnehmer gesagt, dadurch, dass wir erst noch keine vernünftige Entwicklungsumgebung für den 6502 Assembler hatten, haben wir sozusagen wirklich, er hat gesagt, auf dem Zahnfleisch programmiert. Das heißt, wir haben das Programm in Assembler vorgeschrieben, dann haben wir die Opcodes rausgesucht und die einzelnen per Basic in den Speicher reingepumpt und das dann laufen lassen. Das war auch eine, für kleine Programme ist das ein gangbarer Weg, aber da lernt man mal sehr gut kennen, wie kompliziert das eigentlich in den 70er Jahren gewesen ist mit diesen A4-Sheets, die Sie noch kennen, wo man dann die Adresse schön eintragen musste und genau zählen musste, wie viele Adressen hat der Befehl, damit man dann wusste, welche Adresse der nächste Befehl muss, dann nutzt sich Member Grid. Das war eine sehr gute Anschauung. So, die zweite freiwillige Veranstaltung findet zweimonatlich statt, heißt Game Circuits, operative Computerspielanalyse, das klingt ein wenig hochtrabend, heißt aber im Prinzip, wir spielen Computerspiele und versuchen dann herauszufinden, wie sie funktionieren, und zwar spielerisch. Das ist jetzt die Ankündigung für die nächste Sitzung, also ich habe da jetzt insgesamt 7, das ist die 8, die folgt im Juni. Sie hat sich eingeladen, um bei Ihnen so vorbeizukommen, die findet statt, während und integriert in die lange Nacht der Wissenschaften. Das Thema, wie Sie am Ausschreibungstext erkennen können, ist um Basic. Und zwar geht es dieses Mal um One-Liner-Basic-Games. Da gibt es wirklich eine ganz erstaunliche Menge. Und ich habe gedacht, wenn wir lange nach den Wissenschaften haben und viele Kinder und Jugendliche zu uns kommen und die wollen schnell einen Erfolg haben, dann tippen die mal sowas ab. Und dann fangen die mal an, ein bisschen rumzumodifizieren, um zu sehen, wenn ich so ein bisschen rumprogrammiere, was verändert sich da, funktioniert das Spiel überhaupt noch und so weiter und so fort. Um mal zu sehen, dass man so einen ganz kleinen Aufwand programmieren kann und auch schon spielen kann auf diesem Gerät. Ansonsten haben wir so Themen gehabt, wie, was ich mal als kleines Beispiel nenne, ist, also wir hatten ein Thema, ich habe jetzt sehr viele Fotos aus dem Games und jetzt. Das hier war zum Beispiel, da sehen Sie uns Andreas Lange vom Spielmuseum, da hat jemand zum Thema 30 Jahre C64 dann mal so eine neueste Entwicklung mitgemacht, die haben wir uns da angeguckt. Da gab es so 16K ROM-Wettbewerbe. Dann, das war, wir haben mal so ein Pflichtteil, in dem werden dann so die Themen abgehandelt, die der Gänse hat, und dann den Kürteil, da kann dann jeder spielen, was er möchte. Und da habe ich zufällig ein Spiel bekommen, das heißt 10.000 Meters, kennt das jemand? Das ist eine Hardcore-Variante von Decathlon und wir haben tatsächlich, ich habe jetzt das Foto von Luther und Sebastian, ich habe das Foto von dir weggelassen, die zwei da sitzen und 10.000 Meter. Das ist also wirklich anstrengend. Aber einer von beiden hat es geschafft, wie man hier sehen kann. Das war eins über künstliche Intelligenz im Computerspiel, wo wir uns halt mal so die Spiele angeguckt haben, frühe KI-Spiele. Wir haben dann so Fragen gestellt, wie sind die Geister bei Pac-Man eigentlich, haben die eine KI oder laufen die dieses Labyrinth? Das kann man besonders gut am Emulator machen, indem man den einfach auf 400% stellt und sich da anguckt, welche Muster beschreiben die Geister im Labyrinth, wenn sie agieren. Haben zum Beispiel auch den C64 und den Atari in demselben Schachprogramm gegeneinander Schach spielen lassen, um die Frage endgültig zu klären, welcher der beste Computer ist. Das ist ein bisschen, dass der Atari gewonnen hat, weil der Prozessor höher getaktet ist und in 10 Sekunden wesentlich mehr Züge berechnet hat als der C64. Ich habe das, glaube ich, auch dokumentiert, man sieht es genau. Der Atari hat tatsächlich gewonnen, wir haben das im Emulator gespielt, weil wir in der Original Master Chess und das Geld für den Atari gefehlt hat. Dann haben wir eine Kooperation mit dem Computerspielmuseum gehabt, da haben wir so eine Außensitzung gehabt, da haben wir Leading Maze gespielt, da ging es um frühe Netzwerkspiele. Dann hat der ein Freund von mir, Thorsten Brucken, hat einen ganzen Haufen Atari STs und hat unseren eigenen auch mitgemacht. Dann haben wir da Leading Maze Computerspielmuseum gespielt, mit einem kleinen Vortrag zur Frage von netzbasierten Spielen und welche Technologien da benutzt wurden. Die Leading ist ja nun eigentlich nicht zum Spielen, zumindest nicht zum Computerspielen gedacht, sondern eher zum Musikspielen. Also auch den Missbrauch, und das ist auch mal wieder eine interessante Frage, die in der Medienarchäologie auftaucht, also sozusagen Kittler hat da mal von Missbrauch des Informierens gut gesprochen, und hier ist es tatsächlich so, dass es auch viele Sachen, die so in Richtung Hacking gehen und fragen, wie kann man etwas umnutzen, dass die Medienwissenschaften nicht interessant sind, weil sich daraus so viele Ergebnisse produzieren, die dann mal standardisiert werden. Ne? Was dieses Semester läuft, Sie haben das parat vielleicht schon gesehen, ist eine Vortragsreihe, deswegen gibt es keinen Assemblerkurs, die ich veranstalte, wöchentlich lade ich Leute nach Berlin ein, die zu sehr technischen, aber auch zu sehr medienwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Fragen des Retro-Computing sprechen, überhaupt die Frage klären, was ist denn eigentlich Retro-Computing? Wir befinden uns jetzt quasi in dieser Stelle hier. Nächste Woche tritt ein Musiker auf, der mit Tapetaschenrechnern und Sinclair Spectrum, also Live-Performance bei uns, gleichzeitig hat er erklärt, wie er das programmiert. Also er bringt die Geräte mit, die kommen dann im Medientheater zur Aufführung. Und dann geht es weiter mit so Sachen wie, also der spektakuläre Sumpf OS von Jörn Mika wird vorgeführt und erzählt ein bisschen was darüber, also die Entwicklung. Michael Steil, von dem Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, aus vom Chaos Computer Club, erklärt transistorweise, wie der VIC-2-Chip funktioniert, wie man Computergrafik mit dem C64 machen kann, und der geht da wirklich sehr ins Detail. Es geht um Emulatorprogrammierung, einer der Entwickler von WISE ist da, dann haben wir noch jemanden, der mit Beagleboard ein RISC-OS-System aufgesetzt hat, mit Beagleboard und so einem Raspberry Pi und so weiter. Konstantin Gillis liest das in Romanen. Sie können sich das Plakat aus dem angucken. Ich habe bei mir am Stand auch zwei Broschüren, da sind die Abstracts drin. Wenn Sie genau wissen wollen, was das ist, weil Sie vielleicht wirklich eine Berlin-Reise planen, schauen Sie mal rein. Dann im Sommer, also im September, findet bei uns die Classic Computing statt. Das ist das jährliche Vereinstreffen des Vereins zum Erhalt klassischer Computer e.V., deren Mitglied ich bin. Und die Idee war zum 10-jährigen Vereinstreffen und zum 10-jährigen Bestehen der Medienwissenschaft, die dieses Jahr dann auch 10 Jahre werden, das zu uns nach Berlin einzuladen. Wir haben eine Ausstellungsfläche von 550 Quadratmetern gebucht, mit Medientheater und die Möglichkeiten, die da drin sind. Also ich habe gestern schon jemand gesprochen, der ein Konzert machen möchte. Das ist jetzt keine offizielle Ankündigung für das Konzert. Da haben wir also dieses große Atrium zur Verfügung, eine sehr große Ausstellungsfläche mit Starksprungleitungen, wie ich schon versichert habe. Dann natürlich, dann haben wir zwei Seminarräume noch dazu bekommen und eben das Medientheater mit Signallabor wird es dann einen Kurs geben mit diesen Texas Instruments 430er Singleboards und einen kleinen Force-Kurs, das wäre ich nochmal ein Force-Kurs. dass wir den Leuten, die da teilnehmen möchten, eine Force beibringen und gleichzeitig ein System nahelegen, wo man halt eine Force, einen Platz muss, eine Force in den für 4,30 Euro haben. Das ist jetzt ein Bild aus der Vortragsreihe Shift Restaurants Gibbs. Sebastian Felsmann aus Karlsruhe trägt vorher bei Mediennostalgie und Designnostalgie bei Homecomputern. Das ist auch schon das letzte Bild. Nee, also hier ist nochmal das Atrium fotografiert. Einer der Seminarräume, die wieder leer räumen, wo die Klasse Computer hier reinkommt. Und der andere in den Lehrräumen, das war jetzt euer letztes Bild. So, noch zum Abschluss, ganz kurz. Also, zu der Vortragsreihe wird es ein Sammelband auch geben beim CSE-Verlag, weiß nicht, ob das schon da ist, dem der Verlag der Verleger ist, da wird es also die ganzen Beiträge auch noch zum Nachlesen geben. Zusätzlich können Sie sich aber auch die Videos bei YouTube angucken, wir fehlen die Vorträge. Dann werde ich mich in Zukunft also nochmal wieder auf das Thema Mikroprozesse einlassen. Ich habe ein Angebot bekommen vom Museum für Kommunikation in Berlin, dass wir dort nächstes Jahr eine Ausstellung machen, wie funktioniert der Computer, und dann mal gucken wollen, ob wir da was zu hinbekommen. Also aus der Art, wie wir das machen. Zusätzlich ist anlässlich dieser Geschichte mit Eliza und 60 Jahren, gar nicht vielleicht eine Tagung oder ein Buch zu machen, 50 Jahre Eliza, also zum Jubiläum von Eliza mal etwas Größeres zu machen, will ich jetzt noch nicht so genau drüber sprechen, weil da ein etwas größerer Verlag involviert ist und da bin ich ja erst mal unterstützt, was zu sagen. Aber auch aus der Perspektive, also nicht nur die Programmierung, sondern auch alles, was damit zu tun hat, welche Psychologie ist in Eliza, die zu einem Anschlag kommt, wie weit kulturelle Implikationen, wer ist auch Josef Weizenbaum, wir wollen bis zwei Josef Weizenbaums, nämlich den vor 1973 und den danach. Solche Sachen werden da kommen, also wenn Sie Interesse haben, vielleicht sogar Ideen haben, schreiben Sie mir eine E-Mail. Karten habe ich dabei, die gebe ich Ihnen, so jetzt ist mein Mund ganz trocken. Aber ich bin zum Glück auch schon fertig. Und wie lange habe ich gebraucht? 25 Minuten? Ja, okay, passt schon. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und mir steht natürlich jetzt die Möglichkeit, auch eine Frage zu stellen.
Wie wird das denn bei den Studenten angenommen? Also sehen wir das, also ich stelle mir immer die Sinnfrage, inwieweit hat das denn noch Verbindung zu den jetzigen Computern? Bei uns in der Führung im Computermuseum erzähle ich halt den Menschen in dem Alter, dass die Schwelle, programmieren zu lernen, damals halt sehr viel geringer war, weil du allein schon um dein Basic-Spiel auf dem C64 zu laden, mindestens einen Befehl brauchst, um ein überhaupt ein Spiel auf dem C64 zu laden. Aber wie ist es denn jetzt bei denen, also inwieweit muss man denen erstmal erklären, warum es sinnvoll ist, sich mit diesen Geräten zu beschäftigen, um zu einem gewissen Ziel zu kommen?
Also es ist ganz einfach. Die meisten kommen tatsächlich mit so Problemen und Fragen in den Kurs, dass sie sagen, ich kann ja nicht mal meinen Computer vernünftig beherrschen. Wie soll ich das denn einen, den programmieren muss? Und dann sage ich immer wieder dasselbe, das ist im Prinzip kein anderer Computer, als der, den du da vorne steht. Bei dir steht, hast du dein Mac oder dein iPad, das ist im Prinzip derselbe Computer, nach von Neumann Architektur aufgebauter Digitalcomputer, der im Prinzip genau das kann, was der auch kann, nur wesentlich feingranularer. Bessere Grafik, besserer Sound, andere Interfaces, andere Eingabesicherungen. Das heißt, wenn man versteht, wie ein ganz einfacher Computer funktioniert, ist es nicht mehr so schwer zu verstehen, wie ein komplizierter Computer zu funktioniert. Was mit Basic damit zu tun hat und das Programmieren, also da schrecken natürlich die allermeisten vor zurück, weil Programmieren klingt immer nach Mathematik und es ist natürlich auch immer ein bisschen Mathematik mit da drin und auch ein bisschen Physik und Elektronik. Aber Basic ist nun tatsächlich eine Sprache, und ich sage immer wieder, die Kinder und auch künftige Germanistikstudenten, wie ich gelernt habe damals. Also kann man leicht lernen und man kann über Basic, wenn man das programmiert, verschiedene Sachen kennenlernen, wie zum Beispiel, wie man falsch programmiert, was nicht so wichtig ist, also wie man Spaghetti-Code herstellt, warum das eine wichtige Frage ist, was Spaghetti-Code ist und was die Sprache in Verruf gebracht hat oder dazu geführt hat, dass sie andere Sprachen entwickelt haben. Auf der anderen Seite kann man Basic aber auch so programmieren, als wäre es Assembler. Das heißt, man kann Basic wirklich ein Basic-Programm so aufbauen, als wäre es ein Assembler-Programm. Maschinennähe symbolisch demonstrieren. Und dann ist der Schritt, einen echten Assembler zu lernen, immer ein sehr kleiner. Also, ich weiß nicht, Sie kennen das wahrscheinlich selbst noch, wenn Sie damals programmiert haben, dass es immer hieß, wenn Sie erstmal Basic angefangen haben, ist es sehr schwer, Assembler zu lernen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Kommt je nachdem drauf an, wie man Basic gelernt hat. Und die Studenten haben natürlich erstmal großen Respekt und auch Misstrauen dem gegenüber. Aber ich versuche halt immer, und sagen das auch gleich am Anfang, also ich erkläre Ihnen das alles, Sie müssen keine Formel mitbringen. Und Sie dürfen auch Mathe abgewählt haben, obwohl ich jetzt gelernt habe, das darf man gar nicht mehr, Mathe abwählen. Also das, was ich mache, auch an Mathematik, auch als wir jetzt Computergrafik-Sachen hatten, aber bis jetzt die Monometrie, das mache ich alles vor einer Tafel. Sie sollen nur verstehen, warum ich das mache. Sie sollen es nicht selbst machen, weil Sie hier Medienwissenschaft studieren und das nicht später implementieren können, sondern Sie wollen nur wissen, wie wird so eine Schwingung aus einem Sinus und einem Cosinus und wie wird überhaupt der Computer Sinus und Cosinus erzeugt? Ne? Sind da die Tabellen drin oder schwimmt da irgendwas? Ne? Also, damit wir mal zeigen, so ganz einfachen Dingen, wie viel Arbeit eigentlich drin steckt, das in Elektronik.
Noch moderne Notrechner, also ich meine, so Sachen wie diese PSOX und so Zeugs.
Also, wir haben uns jetzt da konnten wir nicht widerstehen, den von Texas Instruments, dieses Experimental Board gekauft. Wie heißt das, was ist noch? Also, das haben die vor anderthalb Jahren haben die das rausgebracht, das kostet etwa $200. Das wird so mit Drähten gepatcht, ne? Da sind 12 Operationsverstärker drauf und man kriegt halt so eine Platine und hat dann auch noch ein Experimentierfeld. Aber es fehlen dann so Sachen wie sich da schon fertig multiplizieren und so, da kann man also nicht so richtig viel mehr machen. Aber so ganz moderne Analogrechner habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wir haben aber mit Leuten zu tun, die das benutzen, also Werner Müller kennen Sie, der weiß da sehr viel drüber mit dem
technischen Informatik.
Die technische Informatik hier, also oder ja insbesondere hier auch an der HU, der Winkler, genau, ne? Der Frank Winkler arbeitet da sehr viel zu. Also wir haben Kontakt dazu und auch da wieder mit eigenen Analogcomputern analoges Rechnen zu verstehen, sagt auch Helene darüber, wie man analoge Schaltkreise dann heute in moderneren Systemen wieder findet und verstehen kann. Das war's. Ja, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und lasse den Rechner mehr aufgebaut für meinen Nachrichten.